Ja, Fokus auf Jesus gerichtet, das ist das Beste. Wir wollen aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist eine großartige Geschichte. Als wir aus dem Urlaub zurückkamen, aus Frankreich, tollen Urlaub gehabt und so, kamen wir aus dem Urlaub zurück, liegt ein Brief auf meinem Schreibtisch von der Stadt Stuttgart. Nun, ich arbeite gelegentlich in Stuttgart, aber selten ist es so, dass ich einen Brief von der Stadtverwaltung Stuttgart bekomme. Genauer gesagt vom Ordnungsamt. Und als ich den Brief aufgemacht habe, habe ich überhaupt nicht schlecht gestaunt. Da war das nämlich es war kein Bußgeldbescheid, sondern eine Bußandrohungsanhörung oder so. Irgendwie im Beamtendeutsch, weiß ich nicht. Und da habe ich mir überlegt, Menschenskinder, was hast du denn gemacht? Überhaupt keiner Schuld bewusst. Also das war schon komisch. Und dann habe ich das gelesen, Verstoß gegen das Emissionsschutzgesetz. Denkt Menschenskinder, ich fahre doch mit dem E-Auto nach Stuttgart. Kann doch nicht sein. Also wir haben seit gut 2 Jahren ein E-Auto, mit dem fahre ich bevorzugt nach Stuttgart. Und so war es auch. E-Auto in Stuttgart und trotzdem Verstoß gegen das Emissionsschutzgesetz. Kann doch nicht sein. Habe ich dort angerufen, war eine Telefonnummer, Sachbearbeiterin und so. Irgendwann war dauernd besetzt, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich die dann erreicht, gesagt, hören Sie mal, ich bin ein bisschen überrascht. Weil ich fahre ja mit dem E-Auto. Wieso habe ich einen Verstoß gegen das Emissionsschutzgesetz begangen? Kann doch gar nicht sein. Ja, Sie haben keine grüne Plakette. Das habe ich nicht gewusst. Ich sage, also mein ganzes Auto ist grün. Da kommt überhaupt nichts raus. Null Emission, definitiv. Ne, und ich finde es ganz toll, wie Stuttgart das macht. Und ein bisschen, sage ich jetzt mal, Watte. So. Ganz super, will ich unterstützen und so. Ja. Ich sage, da kommt nichts raus, null. Keine Emission. Und jetzt wird sozusagen meine Karre genauso bewertet wie ein Auto, das noch nicht mal eine rote Plakette kriegt. Das fand ich komisch. Ich habe dann gesagt, ja. Und auf der anderen Seite, sie hat auch gesagt, ja, das ist schon irgendwie interessant und so. Schicken Sie mir doch mal alles zu, den Leasingvertrag und so, und machen Sie eine grüne Plakette drauf, dann gucken wir mal. Woche später kriege ich ein Schreiben zurück. Ausnahmsweise wird von einem Bußgeldverfahren abgesehen. Aber wenn Sie nächste Mal ohne Plakette fahren, dann nicht. Ja, es gibt schon interessante Dinge. Und das zeigt aber so ein bisschen auch, wodurch unser Verständnis des Begriffes Buße geprägt ist. Ich denke, so eine oder eine ähnliche Erfahrung, vermute ich mal, wenn die wenigsten unter uns wahrscheinlich schon mal gemacht haben. Oder vielleicht doch der ein oder andere. Also wir verbinden den Begriff der Buße meistens mit einer Wiedergutmachungsleistung oder so. Oder eine Ersatzleistung. Oder vielleicht sogar mit dem Begriff der Strafe. Man hat was falsch gemacht, zack, und jetzt kriegt man praktisch eine Buße auferlegt und dann muss man irgendwie eine Ersatzleistung, je nachdem, was man gemacht hat, ist die unterschiedlich hoch. Dieses Verständnis des Begriffes Buße kommt definitiv aus dem Mittelalter. Also dieses Verständnis von Buße kommt definitiv nicht aus der Schrift, obwohl manche denken, dass das aus der Bibel kommt. Aber bei genauem Hinsehen sehen wir sehr schnell, dass wir in der Schrift diesen Begriff natürlich drin haben, auch so übersetzt von Luther und so weiter. Da sind natürlich starke Prägungen. Also Luther hat diese Idee natürlich auch noch ganz stark gehabt, muss man ganz klar sagen. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, dann sehen wir sehr schnell, dass es in der Bibel doch etwas anders ist. Metanoia, darum soll es gehen heute, denn das ist der biblische Begriff im Neuen Testament. 7 Schritte zu Veränderung und Heilung. Das ist nämlich das Ziel. Wenn in der Bibel von Metanoia oder wie wir eben dann in unseren deutschen Übersetzungen nicht selten finden, eben der Begriff Buße, dann hat das von Gott her immer ein Ziel. Und dieses Ziel ist Heilung. Dieses Ziel ist Veränderung. Ich möchte das mal festmachen anhand von einem Vers, nämlich Römer 2, Vers 4. Da ist das sehr schön deutlich. Es gibt natürlich eine ganze Reihe Verse, Bibelleser wissen das. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Und da haben wir tatsächlich im griechischen Urtext den Begriff oder das Wort Metanoia. Da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen näher hinschauen. Zunächst mal werfen wir einen Blick ins Alte Testament. Da kannten wir das nämlich auch schon. Im Alten Testament, ich habe das jetzt mal hier auf Hebräisch, es gibt auch noch eine andere Schreibweise, aber um nicht zu sehr zu verwirren, habe ich erstmal diese eine genommen. Hier, Shuvu heißt das. Man liest das von rechts nach links, Shuvu. Und Shuvu heißt tatsächlich so viel wie kehrt um oder macht eine Kehrtwende. Wird übrigens nicht nur im Zusammenhang von Sünde und Buße verwendet, sondern auch, wenn jemand sozusagen irgendwie eine Reise gemacht hat und kehrt jetzt nach Hause, dann steht dort auch Shuvu. Also das ist so ein allgemeiner Begriff, der aber im Wesentlichen, das kann man schon so sagen, natürlich auch bei den Propheten vorkommt, wenn die Propheten tatsächlich zur Umkehr rufen. Kehrt um, kehrt zurück. Nicht mal ein Beispiel hier, wie gesagt, gibt viele Verse. Kehrt um, ein jeder von seinem bösen Weg und bessert euer Tun. Hier mal aus Jeremia, Jeremia 35, Vers 15. Bereits im Alten Testament, wir haben ja schon öfters mal darüber geredet, dass das Alte Testament zur Zeit Jesu in der griechischen Fassung vorlag. Das ist die sogenannte Septuaginta. Septuaginta heißt 70, das ist auch ein griechischer Begriff, weil diese Übersetzung von 70 rabbinischen Gelehrten angefertigt wurde, etwa so im 2. Jahrhundert vor Christus. Und die Bibel der Urgemeinde war tatsächlich das griechische Alte Testament. Und da finden wir diesen Begriff hier, Apostrephete heißt der, und da kommt von Apostrepho, und das ist ja der Imperativ sozusagen, aber ich will euch nicht langweilen mit diesem ganzen grammatischen Kram, heißt auch so viel wie kehrt um. Also da haben wir im Griechischen ganz, ganz ähnliche Begrifflichkeiten in der Übertragung. So, interessant ist, dass wir im Neuen Testament den Begriff haben, also für kehrt um, metanoeite. Und der kommt von metanoia. Das wird auch teilweise synonym benutzt, also wird kehrt um, wird mit diesem und mit jenem Begriff gleichermaßen übersetzt. Und da haben wir natürlich auch eine Verbindung. Aber was wir sehen ist, dass im Neuen, im Alten im Grunde genommen auch, also in der Septuaginta finden wir das auch, hier geht es um das Denken. Metanoia, Meta heißt um oder umherum, Metamorphose zum Beispiel, da kennt man das auch her. Und Nous, Noete, kommt von Nous und das ist der Verstand, der Sitz des Denkens bei den Griechen. Und das ist sehr, sehr interessant, dass eben die hebräischen Schreiber diesen griechischen Begriff aufgenommen haben, denn dann konnten diejenigen, die griechischsprachig waren und die eben keine Juden waren, die konnten verstehen, was ist hier gemeint. Und deswegen wurde dieser Begriff benutzt. Nämlich umdenken, natürlich auch umkehren. Gemeint ist, sowohl das Denken wie auch das Handeln ändern oder sich verändern lassen. Und da sehen wir tatsächlich auch in diesem griechischen Begriff hier das Hebräische drin, denn der Grieche, der geht immer vom Denken aus. Beim Hebräer ist das Handeln immer mit drin. Also es geht nicht nur darum, Gedankenspiele, irgendeine Gedankenakrobatik zu machen, sondern es geht darum, dass am Ende des Tages das Handeln sich ändert. Dass ich anders mache als vorher. So, und so haben wir diesen Begriff hier im Neuen Testament. Ich habe das nochmal durchrecherchiert. Der zieht sich wirklich komplett durchs Neue Testament durch. Metanoia. Metanoia. Luther übersetzt ihn und auch andere übersetzen ihn mit Buße, aber eben halt auch, was meines Erachtens richtiger und auch für unsere Ohren heute verständlicher und korrekter ist vom Sinngehalt, nämlich Umkehr. Der Begriff der Umkehr. Deswegen die neueren Übersetzungen, weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Also wenn man jetzt eine Luther-Übersetzung aus den 50er Jahren nehmen würde oder selbst aus den 80ern, würde da immer noch stehen, weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Buße leitet? Also das sind so diese kleinen sprachlichen Geschichten, aber diese sprachlichen Geschichten entscheiden manchmal darüber, wie wir Dinge verstehen und was wir damit sozusagen gedanklich verbinden. So, und das schauen wir uns jetzt mal inhaltlich an. Jetzt haben wir mal so die Begriffe uns angeschaut, die wir da in der Bibel haben, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, im Hebräischen und im Griechischen, dann jeweils mit der deutschen Übersetzung. Aber jetzt geht es natürlich um den Inhalt. Und da sehen wir in der Schrift 7 heilige Schritte. Man kann die Einteilung vielleicht auch anders machen, aber am Ende des Tages kommt es bei den Schritten immer wieder auf diese 7 raus. Das ist hochinteressant, auch hier wieder die Zahl 7. Wir hatten ja schon einige Male darüber nachgedacht mit dem 7-armigen Leuchter, die 7 Schöpfungstage, immer wieder auch diese Zahl, nicht, die etwas ganz Heiliges meint. Und das sehen wir hier bei der Metanoia tatsächlich auch. Die 7 heiligen Schritte, sozusagen, ich habe jetzt bewusst nicht gesagt Stufen, sondern Schritte, der Metanoia. Welche sind das? Und ich lade euch ein, mit mir mal diesen Weg zu gehen, diese Schritte mal zu gehen, durchs Neue Testament hindurch, was das für Schritte sind. Der erste Schritt, den wir sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament sehen, das ist die Aufdeckung oder der Ruf zur Umkehr. Das sehen wir im Alten Testament durchgängig bei den Propheten. Wenn zum Beispiel die politischen Leiter, die politischen Herrscher etwas Schlechtes gemacht haben, Leute unterdrückt haben, Unrecht getan haben, sich versündigt haben an Gott, wenn sie Aschera-Höhen aufgebaut haben, Baals Kult gemacht haben, also Abgötterei und Götzendienst, alles, was man nicht soll, wenn sie eben gegen Gottes Gebot verstoßen haben und so weiter, dann hat Gott einen Propheten geschickt. Und dieser Prophet ist dann im Namen Gottes hingegangen und hat gesagt, so im Namen Gottes, des Allmächtigen, sage ich dir, kehr um. Shuvu. Warum? Und dann sehen wir, das sieht man sehr schön in den prophetischen Texten, was sie getan haben, was sozusagen das Problem ist. Das heißt, der Prophet kommt, er spricht das Problem an, die Sünde, das Vergehen und so weiter, deckt sozusagen auf und ruft gleichzeitig dazu, eben das künftig so nicht mehr zu tun. Sehen wir übrigens auch bei David, nicht wahr, wenn Nathan kommt, nicht? Nathan kommt zu David und da haben wir im Grunde genommen die gleiche Geschichte. Ein Problem nämlich bei dieser ganzen Geschichte ist, und das ist so ein Charakteristikum der Sünde. Die Sünde hat eine ganz bestimmte Eigenart. Die hat sie immer. Die hatte sie schon bei den ersten Menschen, die hatte sie auch im Volk Israel, die hatte sie bei den Menschen, die Gott nicht kennen, die hat sie überall, die hat sie im Neuen Testament, die hat sie im Alten Testament, überall. Diese besondere Eigenart. Und diese besondere Eigenart der Sünde ist, dass sie ins Versteck flieht. Die Sünde flieht immer ins Dunkle. Sie krabbelt immer unter den Stein oder versteckt sich in der Höhle oder sonst irgendwas. Und da sehen wir schon tatsächlich ganz am Anfang Adam, Sündenfall, wir erinnern uns, Adam, Eva, Paradies und so, nicht Apfel, nicht Frucht, wissen ja, wird oft das als Apfel dargestellt, wir wissen natürlich nicht, ob es ein Apfel war. Nun denn, ist auch egal. Jedenfalls, Adam, wo bist du? Verstecken. Immer so verstecken. Sehr schön, sehr schön. Bei Judas auch, bei Judas. Sehr schön übrigens in der Johannespassion von Johann Sebastian Bach, also für die Musikbeflissenen unter uns, nicht? Und dann hat Bach das sehr schön vertont, nicht? Ich war's nicht oder ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Judas. Die Sünde flieht ins Versteck. Das ist eine Grundeigenschaft, ein Grundcharakteristikum der Sünde. So, und das schadet ja. Das trennt uns ja von Gott. Das trennt ja die Beziehung zwischen uns und Gott. Und deswegen ist es eine unfassbare Güte Gottes, wenn er sozusagen in dieses Versteck auch gewissermaßen reinkrabbelt und sagt, Adam, leuchtet da rein, Adam, wo bist du? Damals im Paradies. Aber in der Schrift sehen wir das auch, indem Gott eben Propheten schickt und auf ganz unterschiedliche Art und Weise, manchmal auch in Träumen, wie auch immer, auf sehr unterschiedliche Art und Weise den Menschen begegnet. Aber es ist immer dieses Adam, wo bist du? Da kann im Grunde genommen jeder seinen eigenen Namen eintragen. Ich sage jetzt mal fiktiv, Horst, wo bist du? Emma, wo bist du? Gisela, wo bist du? Also ich habe jetzt mal Namen, wo ich denke, dass die wenigsten unter uns so heißen. Aber selbst wenn, spielt ja gar keine Rolle. Es ist immer so dieses, kannst du deinen Namen eintragen? Punkt, Punkt, wo bist du? Und das spüren wir auch. Wir spüren, wenn wir daneben gelegen haben, Moment mal, irgendwie ist das jetzt komisch mit Gott. Aber das ist eben dieses Wunderbare. Und das ist die Güte Gottes, dass sie Sünde aufdeckt. Gott kommt mit seinem Licht, darüber haben wir auch schon gelegentlich nachgedacht, kommt, leuchtet sozusagen mit seinem Licht, siebenarmiger Leuchter, leuchtet, ich bin das Licht der Welt, leuchtet sozusagen da rein in das Ganze. Gott ruft auf diese Weise zur Umkehr. Und spüren wir, wie positiv das ist. Da kommt halt nicht der Hammer, sondern da kommt das Licht. Das ist etwas anderes. Da kommt wie beim verlorenen Sohn, da kommt die ausgestreckte Hand, nicht? Und er sitzt dort bei den Schweinen und sagt sich, Menschenskinder, ich sitze hier bei den Schweinen und selbst die Tagelöhner, die Knechte im Haus meines Vaters, denen geht's besser als mir. Und dann geht er in sich und kehrt sozusagen auch um. Und der Vater kommt nicht und macht da wer weiß wie viel vor. Er sagt einfach, Junge, schön, dass du da bist. Jetzt wollen wir erstmal das Kalb schlachten und jetzt feiern wir erstmal ein Fest. Und so heißt es eben halt auch in der Bibel, wenn ein Sünder umkehrt, dann ist Freude bei den Engeln im Himmel. Verstehen wir, der Begriff der Umkehr ist in der Bibel, im Neuen Testament, natürlich mit der Aufdeckung verbunden, gar keine Frage. Ist vielleicht auch mit schmerzhaften Dingen verbunden, überhaupt gar keine Frage, weil unser Stolz wird angegriffen. Und zwar auf der ganzen Linie. Aber es ist Freude im Himmel. Das ist das Ziel. Ist immer verbunden mit dem Gedanken der Heilung und mit dem Gedanken, dass Gott hier etwas Gutes machen will. Dass er uns eben nicht in diesem dunklen Drecksloch unter dem Stein lassen will. Gott will die Beziehung sozusagen wiederherstellen. Das ist Metanoia. Das ist der erste Schritt. Dann kommt der zweite Schritt. Also da kommt sozusagen der Prophet, wie auch immer er heißt. Und dann kommt praktisch das Erkennen oder sozusagen die Einsicht. Da muss man hinkommen, das ist ein Schritt. Dass man sozusagen dieses prophetische Wort an sich ranlässt. Man kann ja auch sagen, nö, in dem Versteck bleiben. Also der Heilige Geist, so hat Spurgeon mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman, der drängt sich nicht auf. Gott leuchtet rein, aber er zieht uns nicht mit Gewalt raus. Und deswegen ist an dieser Stelle der nächste Schritt im Grunde genommen gefragt, nämlich die Einsicht, dass ich im Lichte Gottes zur Einsicht komme, ich habe falsch gedacht. Ich habe falsch gehandelt. Ja, ich habe gesündigt. Und das ist natürlich ein Frontalangriff gegen unser Ego, gegen unseren Stolz. Erkennen, ich erkenne das. Dann kommt der dritte Schritt. Der dritte heilige Schritt der Metanoia. Also ich habe sozusagen erkannt, durch die Güte Gottes, weil er aufgedeckt hat, durch einen Propheten, wie auch immer, durch sein Wort. Also Gott hat da sehr viele Möglichkeiten, das zu tun. Oder durch prophetische Worte, wie auch immer. Das sehen wir auch im Neuen Testament, zum Beispiel in 1. Korinther 14. Also sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Aber dann kommt das Dritte. Und jeder Schritt ist ein heiliger Schritt, der wichtig ist. Also man kann jetzt nicht irgendeinen Schritt auslassen davon, sondern alle diese Schritte müssen sozusagen in diesem Zusammenhang gegangen werden. Jeder Schritt ist ein heiliger Schritt. Und der dritte heilige Schritt ist das Bekennen. Ich bekenne sozusagen meine Schuld. Ich bin schuldig geworden. Ich bin schuldig geworden. Dazu kann auch gehören, muss nicht, aber kann. Und das ist einer der Gründe, warum wir Sonntag für Sonntag hier bei uns in der Gemeinde das Gebet unter dem Kreuz haben. Wenn ich merke, Gott hat zu mir geredet, wenn ich merke, da ist irgendwie was, dann besteht die Möglichkeit, dass wir ins Gebet kommen. Die Dinge bleiben natürlich unter uns, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das kann eine große Hilfe sein, wenn ich die Aussprache suche. Wenn ich ein Bruder mit einem Bruder, eine Schwester mit einer Schwester, wenn ich sozusagen die Schuld unter das Kreuz bringe, wenn ich sie zu Jesus bringe, weil Jesus ist nämlich für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben. Das ist großartig. Und dann merken wir in einem solchen Moment, dass das nicht nur irgendwie eine religiöse Idee ist, sondern dass da Heilung drin ist. Dass es ein heiliger Schritt ist hin zur Veränderung und Heilung. Und dass am Ende des Tages auch hier Gottes Güte dahinter steht. Ich bekenne meine Schuld. Ist ein Schritt, auf jeden Fall. Nun, man muss jetzt natürlich nicht hergehen, man kann auch das wieder, kann das ganz komische Formen annehmen. Ich kann mich erinnern, da war ich mal, das ist schon viele, viele Jahre her, das ist auch nicht hier im Raum Schwarzwald-Barkreis gewesen oder so. Das war noch zur Studentenzeit. Da ging es dann auch darum, irgendwie, und dann kam einer und das war dann schon wieder irgendwie komisch. Ne? Und dann ging es dann auch ums Gebet und dann ums Bekennen und so. Und dann hat er gebetet, ach Herr Jesus, und vergib mir, dass ich wieder die ganze Nacht Pornos geguckt habe. Okay, aber bitte. Es gibt Dinge, die gehören ins Zwiegespräch, okay? Es gibt Dinge, die muss man nicht noch, sagen wir mal, seine Sachen. Und da hat man den Eindruck, dass es irgendwie auch wieder so eine Form von, es klingt dann irgendwie nach Buße und Bekennen, aber irgendwie hat man das Gefühl, da möchte sich jemand auf religiöse Weise irgendwie interessant machen oder so und die Aufmerksamkeit auf sich legen. Ich will das nicht unterstellen bei diesem Menschen, der das damals gemacht hat, aber es war komisch irgendwie. Also es geht auch nicht darum, mit seiner Sünde zu kokettieren. Seht mal alle her, was ich für ein toller Sünder bin und wie super ich jetzt Buße tue oder so. Das wäre auch überhaupt keine gute Idee. Das ist auch nicht gemeint. Nein, ich merke, da ist das zwischen mir und Gott. Und ich bekenne das und da kann es wirklich eine Hilfe sein, mit einem Bruder, mit einer Schwester wirklich zusammen unters Kreuz zu gehen und zu sagen, jawohl, Jesus, wir bringen das jetzt zu dir. Da heißt es in Psalm, also ich habe extra die Brille noch gewechselt, ja, jetzt kann ich es lesen, Psalm 32, Vers 5. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Verstehen wir? Kommen wir mit unseren Dingen zu Jesus. Wir müssen uns nicht verstecken. Adam, und jetzt kann sich jeder selber eintragen, wo bist du? Komm doch raus. Und dann bringen wir das vor den Herrn und der Herr vergibt uns. Und so sehen wir es dann auch im Neuen Testament. Da sehen wir wieder diese wundervollen Zusammenhänge. Nicht in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Auch hier immer wieder dieses Ziel, dass Gott uns weiterbringen möchte, dass er uns verändern möchte in seiner Güte, dass er unser Leben umgestalten will in sein Bild, dass wir heil werden können. Das ist das Ziel bei dieser ganzen Geschichte. Gehen wir mal weiter. Dann kommt der vierte heilige Schritt, nämlich das Umdenken. Und das ist eigentlich der Kern dessen. Deswegen auch hier dieser vierte Schritt, ja, da haben wir drei davor, drei danach und in der Mitte sozusagen als Zenit, wenn man so will, diesen Schritt, nämlich die Metanoia. Die heilige Metanoia. Den Begriff habe ich am Anfang schon ein wenig erklärt, was der halt vom Urtext her sagt. Diese Metanoia sehen wir auf zweierlei Weise in der Schrift. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Einmal spontan. Das ist zum Beispiel, wenn ein Mensch, wenn einer unter uns hier beispielsweise vorher noch nie irgendwie was mit Jesus oder mit dem Glauben so mehr oder weniger zu tun hatte. Wo das vielleicht ein bisschen fremd war, man weiß natürlich, dass es gibt und so. All diese Dinge, aber man hat keine persönliche Beziehung mit Jesus. Man betet nicht regelmäßig. Also so dieses gelebte Glaubensleben, dieses aktive Vertrauen auf Gott, das ist manchen Menschen oder vielen Menschen in unserer Zeit fremd geworden. So, und wenn dieser Mensch jetzt, wie zum Beispiel bei einem Hoffnungsfestival, was wir gemacht haben, zum ersten Mal oder auch hier in der Gemeinde oder in irgendwelchen anderen Zusammenhängen, zum ersten Mal von diesen Dingen hört, dann ist eine Entscheidung gefragt. Deswegen, mit dem Glauben hat es immer wieder zu tun mit Entscheidungen, dass ich mich für Jesus entscheide. Das wubbelt sich nicht irgendwie da rein, sondern das ist immer eine Entscheidung. Und es ist, wir haben ja auch über Johannes 15, Vers 5 gesprochen, in Jesus bleiben. Das heißt, mit diese Entscheidung ist am Anfang zum ersten Mal, ich entscheide mich für Jesus. Ich möchte ab jetzt mit Jesus leben. Was Besseres gibt es überhaupt gar nicht. Die beste Entscheidung, die man in seinem Leben treffen kann. Die Entscheidung für Jesus Christus. So, aber dabei bleibt es dann nicht. Sondern immer wieder auf dem Weg mit Jesus ist sozusagen eine Entscheidung gefragt. Nämlich, wenn wir an Punkte kommen, wo Gott uns ganz wesentlich verändern möchte. Wenn er sozusagen den Weinstock, wie wir es beim letzten Mal gehört haben, also das letzte Mal, als ich dran war, wenn er die Rebe sozusagen zustutzt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und so geht das Schritt für Schritt. Also spontan die Entscheidung. Aber Metanoia ist nicht nur sozusagen diese Anfangsentscheidung oder wie man früher sagte, wie man auch durchaus heute noch sagen kann, die Hinwendung zu Christus oder um nicht den Begriff zu benutzen, Bekehrung. Ja, aber der hat für manche ein bisschen Geschmäckle. Wir wollen nicht irgendwelche Leute bekehren oder so, sondern Bekehrung heißt im Grunde genommen, ich wende mich aus freien Stücken zu Jesus. Das bedeutet das eigentlich. Und nicht dieses Manipulative, jetzt wollen wir mal alle Leute hier irgendwie bekehren oder so. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Aber es ist so diese eigene Entscheidung, ich wende mich dem Herrn zu. Das ist eben das. Aber das Zweite ist, auch das sehen wir im Begriff der Metanoia und auch sowohl im Alten wie im Neuen Testament, dass dann ein Prozess beginnt. Nämlich der Prozess der Veränderung. Es ist ein Riesenirrtum oder ein Riesenmissverständnis. Ich kenne das auch, nicht? Wenn dann irgendwelche Prediger gesagt haben, komm zu Jesus und alles ist gut. Jesus macht dein Leben neu und dann ist alles gut, alle Probleme sind gelöst. Ne? Und in manchen Kontexten vielleicht auch noch, komm zu Jesus und wenn du das richtig machst, wirst du auch noch geheilt und so und zack und alles ist gut und du gehst sozusagen von Sieg zu Sieg. Ja, das ist immer so mit dem Sieg. Und dann kommen die Riesenenttäuschungen, wenn man dann plötzlich merkt, ja, so ist es doch eigentlich überhaupt gar nicht. Und so ist es auch im Neuen Testament nicht. Sondern es ist ein Anfang gemacht und ich gehe den Weg mit Jesus. So, und dann fängt der Herr sozusagen diese Veränderung an. Und er wird uns immer wieder an Punkte führen, wo er Dinge in unserem Leben anspricht, anklopft, nicht? Wer anklopft und so weiter und sagt, du hör mal, so, da ist ein Punkt, der ist jetzt dran, da möchte ich dich verändern, da möchte ich dich weiterbringen. Er macht nicht alle Punkte schon am ersten Tag. Das würden wir ja gar nicht verkraften. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Nein, er geht mit jedem von uns einen Weg. Und das ist der Weg der Veränderung, das ist der Weg der Heilung. Das ist der Weg Gottes. Hineingestaltet werden in sein Bild. Da gibt es auch Missverständnisse. Was bedeutet eigentlich hineingestaltet werden in sein Bild? Manche denken da vielleicht, dass wir am Ende des Tages, also ich sag mal eine Woche vor unserem Tod, praktisch schon so sind wie Jesus. Weil wir haben uns ja verändern lassen, im besten Falle, und das war unser Ziel und unsere Motivation möglicherweise, dass wir in unserem Leben werden wollen und verändert werden wollen, dass wir hinterher so sind wie Jesus. Auf diese Idee könnte man kommen. Aber wenn man sich die Begrifflichkeiten, wenn man sich die Zusammenhänge mal genau anschaut, dann ist das anders. Das hat nämlich zu tun mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Im Griechischen eikon, da ist auch der Begriff Ikode von abgeleitet. Das hineingestaltet werden in sein Bild heißt, ich werde so geformt, wie Gott es für mein Leben will. So wie er mich sieht, so wie er mich führen und verändern will, so wie er mich umgestalten will, geht er auch die Schritte mit mir. Und das kann bei jedem von uns anders sein. Da können zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Schritte schlicht und ergreifend dran sein. Das ist nicht immer gleich. Gut, das Ziel ist gleich, dass wir sozusagen in das Bild, das Gott von uns hat, so wie er dich gerne haben möchte, das Bild, was er jetzt schon von dir hat, dass er Stück für Stück daran arbeitet, an dir arbeitet, damit du in dieses Bild hineingestellt wirst, wie bei so einem Bildhauer, nicht? Wir kennen ja das, also so von Cäsar, so diese Köpfe und so. Das waren erstmal Steine und dann hat der Bildhauer angefangen. Und genauso ist das auch. Gott hat ein Ziel mit deinem Leben, wo er dich hinbringen möchte und wie er dich gebrauchen möchte und wie er das machen möchte. Warum? Weil er kennt unser Herz. Und da sind ganz unterschiedliche Dinge. Also alles, kann man sagen, was uns in unserem Leben widerfährt, wenn wir unser Leben Christus anvertraut haben, ist, um es mal so zu sagen, am Ende des Tages über seinen Schreibtisch gegangen und hat seinen Stempel. Da ist nichts zufällig. Da gibt es keine Zufälle. Wenn wir sagen, Herr, verändere du mich, führe du mich, leite du mich, dann macht er das und dann gibt es keine Zufälle. Dann wird er all die Dinge, die wir erleben, dazu gebrauchen, uns zu verändern und manchmal vielleicht auch durch dunkle Täler. Die können dazugehören, durch Dinge, die wir nicht verstehen. Aber sein Metaplan ist da. Das ist das Großartige und das ist das Vertrauen, das ich haben kann, dass mein Leben wirklich in seiner Hand ist, er keinen Fehler macht und er einen Weg mit mir geht. Ich gehe meinen Weg mit dir. Dieses Motto-Lied vom Hoffnungsfestival. So, und dann auch wieder diese Entscheidung. Ich will neue Schritte gehen. Das ist immer wieder auch eine Entscheidung. Gott manipuliert uns nicht. Es ist immer eine Entscheidung. Willst du? Was willst du, was ich dir tun soll? Wenn Jesus zu den Leuten kommt, ja, was willst du, was ich dir tue? Ist doch eigentlich klar. Nein, was willst du, was ich dir tun soll? Gott setzt sich nie über unseren Willen hinweg. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, weil Gott ist ja der Allmächtige. Nein, das ist die Würde. Das ist der Respekt, den Gott vor uns hat und auch vor unserem Willen. Er möchte freiwillige Nachfolger. Nicht manipulierte Marionetten. Das ist nicht das, was Gott will. Also so sehe ich jedenfalls das nicht in der Heiligen Schrift. So, dann kommt der fünfte Punkt. Das ist die Reue. Und da wird's interessant bei der Reue. Wir haben, als wir über Johannes 15 miteinander nachgedacht haben, auch mal Bonhoeffer zu Wort kommen lassen. Das ist nämlich, und das hat er wirklich messerscharf erkannt, ich will das jetzt nicht alles so im Detail wiederholen, dass es sozusagen eben diese seelische Bekehrung und die geistliche Bekehrung gibt. Und genauso ist es auch bei der Reue. Das schauen wir uns jetzt mal an. Reue heißt grundsätzlich, es tut mir leid, was geschehen ist. Und das ist ja bei vielen Menschen so. Das ist ja auch bei Menschen so, die jetzt nicht unbedingt Jesus kennen, die jetzt nicht unbedingt im Glauben an Jesus leben, die gläubig sind. Auch die können ja diese Reue empfinden. Das tut mir echt leid. Das ist jetzt also nicht zwingend von vornherein etwas Geistliches. Wobei es natürlich auch diese geistliche Komponente der Reue gibt. Aber die Idee der Reue ist mal zunächst eine menschliche. So, und jetzt ist eine ganz interessante Frage, was ist jetzt denn nun der Unterschied zwischen eben diesem menschlichen Ding der Reue und eben das spezifisch Geistliche? Auch das, liebe Geschwister, wollen wir uns miteinander anschauen, wenn ihr wollt. Also, zunächst mal die menschliche Reue oder wie Bonhoeffer sagen würde, die seelische Reue. Was ist nun das Charakteristische an dieser menschlichen Reue? Das ist nicht unbedingt negativ. Aber es ist charakteristisch menschlich. Kann natürlich auch negative Dinge beinhalten, ne? Ist es aber nicht von vornherein. Zunächst mal ganz wesentlich das Gefühl des Ertapptseins. Huch, ich bin erwischt. Dieses Gefühl kennen wir alle, wenn wir zum Beispiel mal, was hoffentlich selten vorkommt, über eine rote Ampel fahren und wir haben vorher nicht gesehen, dass dahinter ein Blitzer ist. Dann macht's Bing. So, und das Gefühl, was man als Autofahrer in dem Moment hat, das ist das Gefühl des Ertapptseins. Das ist so die Gefühlslage. So, und die kennt Adam natürlich auch. Als Gott ruft, wo bist du? Ganz, also dieses klassische Gefühl, das ist ganz menschlich, das kennt, denke ich, jeder, dieses Gefühl des Ertapptseins. Ich bin ertappt. Oh, jetzt haben sie mich erwischt. Hoffentlich wird es jetzt nicht so drastisch. Ein anderes, was auch dazu gehört, zu dieser ganz menschlichen, reflexartigen Reaktion ist, dass sozusagen die menschliche Reue andere oder die Umstände mitverantwortlich macht. Das ist ganz klassisch. Das sehen wir schon bei Adam, wo Adam dann zu Gott sagt, also nicht Adam, wo bist du? So, und dann ist er bei Adam, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist es. Die war schon, also nicht nur die Frau, sondern die du mir am Ende des Tages ist Gott noch schuld. Oder zumindest ein bisschen, weil Gott hat ihm ja schließlich die Frau gegeben. Also die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir sozusagen den Apfel und dann habe ich reingebissen, weil die Frau nicht happy wife, happy life sozusagen und dann beißt man rein in den Apfel. Ja, das war ein bisschen. Aber verstehen wir, das ist so ganz typisch, so bei diesem menschlichen Ding ertappt und dann irgendwie gucken, dass man rauskommt. Ein weiteres, was wir bei Saul zum Beispiel sehen an dieser Stelle, als Samuel kommt, Also bei Saul war es so, er hat einen Auftrag von Gott bekommen und hat diesen Auftrag ungehorsam ausgeführt. Hat sich schlicht und ergreifend nicht an das gehalten, was Gott gesagt hat. So, jetzt kommt Samuel, der Prophet. Und als er zu Saul kommt, das Erste, was Saul sagt, ist, ja, wieso, ich habe doch alles super gemacht. Da heißt es hier in 1. Samuel 15, 13, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Und Samuel sofort, ja, und was ist hier mit dem Blöken der Schafe und mit dem Ganzen, was ist damit? Nee, ich habe das Herrn Wort erfüllt. Ich habe es erfüllt. Samuel als Prophet lässt natürlich nicht locker, ist ja ganz klar. So, und dann lesen wir einige Verse weiter und dann stellt er ihn dann zur Rede und so, überführt das Ganze und dann gibt er zu, ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Auch ganz typisch, ich fürchtete das Volk. Also praktisch wie so ein Rechtfertigungsding. Nicht, die haben alle gesagt, es macht das und dies und jenes und so. Also du kannst auf keinen Fall so machen. Nicht, ich fürchtete das Volk. Falsche Menschenfurcht. Ganz komische Dinge, die es da manchmal gibt, die wir hier in der Bibel tatsächlich auch schon sehen. So, und dann gibt's aber die geistliche Reue. Was ist jetzt der Unterschied? Denn manchmal sieht das sehr ähnlich aus oder wirkt für uns auch in unserem Inneren ähnlich und trotzdem gibt es da einen Unterschied. Die geistliche Reue, was ist das Besondere bei der geistlichen Reue? Das sehen wir bei David. David stellt sich uneingeschränkt zur eigenen und alleinigen Schuld und zwar uneingeschränkt. Ohne die Frau, die du mir gegeben hast. Nicht? Und die Batsheba, ja, was badet die denn da? Die wusste doch ganz genau, dass ich auf dem Balkon spazieren gehe. Ne? Da heißt es in Psalm 51, da gibt es ja eben die sogenannten Bußpsalmen, so heißen die tatsächlich. Aber hier der bekannteste von denen, das Psalm 51, ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt. Fertig. Ich habe gesündigt, Punkt. Fertig. Damit zusammen hängt auch die Bitte um Vergebung natürlich bei Gott, selbstverständlich, aber auch bei dem Menschen, an dem ich schuldig geworden bin. Und zwar uneingeschränkt. Dass ich an dieser Stelle zu meiner Schuld stehe und den Menschen, und jetzt wird's interessant, also es ist nämlich nicht nur, ich erkenne meine Schuld, ich mache ja so gedanklich irgendwelche Schritte und so, nein, jetzt wird's interessant, denn jetzt muss ich ins Handeln kommen an dieser Stelle. Bei dem Menschen, an dem ich schuldig geworden bin. Und damit zusammen natürlich auch das Annehmen der Vergebung. Aber die Vergebung wird in dem Moment wirksam, wo ich uneingeschränkt zu meiner Schuld stehe. Ansonsten fühlt sich das möglicherweise so an, ja, da vermischt sich dann unter Umständen etwas. Ich stehe unterm Kreuz. Und hier findet die Schuld Vergebung, ohne Wenn und Aber. Dann der sechste Schritt, wir kommen jetzt so langsam zum Ziel, aber auch der gehört als heiliger Schritt dazu, nämlich Verantwortung übernehmen. Was bedeutet das? Verantwortung übernehmen bedeutet, ich stelle mich meiner Verantwortung. Ich bin bereit, auch die Konsequenzen zu tragen und hadere nicht. Auch das sehen wir bei vielen Leuten in der Schrift. Da gibt's ganz viele, also alle großen Leute in der Schrift handeln so. Das fängt bei Mose schon an. Auch Mose war gefallen, er durfte nicht ins Heilige Land, aber er durfte es sehen und er hat nicht gehadert. Gesagt, okay, so ist es jetzt halt. Fertig. Bei David. Die haben sich ja gewundert bei David. David, nicht wahr, als es war und das Kind wurde krank und so weiter. Und er hat gefastet und gebetet und gemacht und getan. Und dann ist das Kind gestorben und David völlig entspannt steht auf. So, und was gibt's heute zu essen? Und die haben sich gewundert. Die haben gesagt, also solange das Kind krank war, hast du gemacht, getan und gebeten. Jetzt ist er gestorben und jetzt gehst du zur Tagesordnung über oder wie? Wenn wir das mal so lesen, Weil er gewusst hat, das ist jetzt von Gott und so weiter. Und das, er hat nicht gehadert. Oder der Schächer am Kreuz. Herr, bitte denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und der andere sagt, nicht wahr? Und der sagt dann zu ihm, du, hör mal, wir hängen hier zurecht. Wir erleiden und erdulden, was unserer Taten wert ist. Das heißt, wir sind hier zurecht nach dem geltenden Recht, weil das war ein Mörder. Das war ein Straftäter und der hat das gesehen. Und deswegen an Jesus, bitte denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dieser hat nichts Unrechtes getan. Und da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele. Ich kenne einen Menschen, der hat als Kind tatsächlich im Geschäft mal was geklaut. Irgendwie eine Mutprobe oder so. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Jedenfalls hat der in seiner Jugend oder so, hat er was geklaut. Und war ganz stolz darauf, dass er nicht erwischt wurde. So, und dann wurde er gläubig. Ist ja super. Und dann ist ihm irgendwann eingefallen, Moment mal, da war doch mal was. Und dann kam irgendwann diese Geschichte wieder hoch. Und dann hat er sich gedacht, ich muss irgendwie was machen. Weil also instinktiv war das so in ihm drin, plötzlich durch den Heiligen Geist, dass er hier Verantwortung übernimmt oder dass da irgendwie noch was kommen muss. Da hat er gesagt, ich gehe jetzt zu dem Inhaber des Geschäfts und sage dem das. Dann ist er zu dem Inhaber des Geschäfts gegangen, zu dem Geschäftsführer sozusagen, und hat dem gesagt, hören Sie mal, können wir mal miteinander reden. Und der war ganz verwundert, was will der jetzt hier von mir? So ein Halbwüchsiger sozusagen, was will der da jetzt? Und dann sagt er, ich muss Ihnen was gestehen. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich hier bei Ihnen was geklaut und ich komme, um mich dafür zu entschuldigen, das tut mir leid. Ich will das wieder gut machen. Also der Geschäftsführer war völlig perplex, also es ist eine wahre Geschichte. Der Geschäftsführer war völlig perplex. Ja, sagt er, ja warum? Wieso kommst du jetzt auf die Idee, mir das zu sagen? Ja, sagt er, weil ich Christ geworden bin. Der Geschäftsführer sagt, das hat er in seinem Leben noch nie erlebt. Noch nie. Das war der Hammer. Also er musste dann nichts erstatten oder so. Aber verstehen wir, so eine Geschichte, dass man dann einfach hingeht und sozusagen hier das versucht irgendwie wieder unabhängig von der möglichen Konsequenz, die das haben könnte. Denn der Geschäftsführer hätte ja auch sagen können, okay, ich zeig dich an wegen Diebstahl. Wäre eine Möglichkeit. So, der letzte, vielleicht der heiligste von allen Schritten, aber da kann man eigentlich nicht werten. Das ist sozusagen der letzte Schritt, den ich in der Schrift deutlich sehe, ist nämlich, ich versuche, den Schaden wieder gut zu machen. Was natürlich nicht immer möglich ist. Also es gibt Dinge, die kann ich nicht wieder gut machen. Das gibt's im Leben. Ich kann Dinge nicht rückgängig machen. Das ist völlig klar. Aber ich kann versuchen, oder zumindest mal die Möglichkeiten ausloten, ob es eine Möglichkeit gäbe, Dinge wieder gut zu machen. Also versuchen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Ein ganz leuchtendes Beispiel dafür ist Zachäus. Zachäus, der Zöllner, der auf dem Baum sitzt. So, und Jesus kommt sozusagen in sein Leben. Er hat genau gemerkt, da ist ganz, ganz viel Arges und so weiter. Und jetzt kommt Jesus in sein Leben. So, und als Jesus in sein Leben gekommen ist, die erste Reaktion, die wir hier lesen in der Bibel, ist, dass er sagt, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wahrscheinlich geht das rein rechnerisch gar nicht auf. Also vierfach zurück, weil den Reichtum hat er ja durch mutmaßlichen Betrug und so weiter, hat er den ja an sich gebracht. Aber so diese Einstellung, Jesus ist in mein Leben gekommen und wenn ich jemanden betrogen habe, wenn ich jemanden über den Tisch gezogen habe, hier bei meinem Zoll, in diesem Amt, dann will ich das wieder gut machen. Dann will ich versuchen, das zu erstatten. Das ist so diese tiefe innere Herzenshaltung und die sehen wir durchgängig, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Das ist großartig. Dass man dahin dann kommt, also so, das ist die Frage, wenn unter uns, wenn bei dir, wenn bei Ihnen, wenn Sie merken, da ist irgendetwas. Und Sie haben vielleicht diesen Weg, du hast diesen Weg mit Jesus begonnen. Und jetzt irgendwann kommt da vielleicht irgendeine Geschichte wieder hoch. Dann bitte überlege, ob es eine Möglichkeit gibt, das irgendwie wieder gut zu machen. Das gehört dazu. Auch das gehört zu unserem Weg mit Jesus dazu. Dass wir dann sozusagen uns die Frage stellen, wie kann ich das machen? So wie bei Zachäus. Nehmen wir uns Zachäus hier zum Vorbild. Ja, das waren die 7 heiligen Schritte. Aus Einsicht und Verantwortung folgt schlussendlich, und das ist die großartige Verheißung der Güte Gottes, folgt die Veränderung und die Heilung. Das ist das, was Gott in unserem Leben möchte, dass unser Leben heil wird. Also nicht so dieses spektakuläre, so, jetzt machen wir mal alle und dann sind wir irgendwie alle mal geheilt, so nicht, sondern echte, tiefe Heilung und Veränderung in unserem Leben. Dass wir hineingestaltet werden in sein Bild. Ich gehe Schritte. Das ganz konkret zu machen. Da kann sich jeder von uns überlegen, ist hier möglicherweise etwas dabei, was für mich gilt? Vielleicht sogar jeder Schritt. Ich gehe Schritte. Da ist erstmal die Entscheidung. Jawohl, ich entscheide mich. Ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich, den Weg mit Jesus zu gehen. Oder wenn du ihn gehst und bist jetzt an einem Punkt, ich entscheide mich zuzulassen, dass Gott mich hier an dieser Stelle verändern möchte. Heilung und Veränderung sind ein Weg. Manchmal ist es spontan. Auch das sehen wir in der Schrift. Aber in der Regel ist es ein Weg. Dann die Einsicht, es ist Segen und Gottes Güte, wenn Gott die Umkehr möchte. Gottes Güte ruft uns zur Umkehr. Bringe deine Schuld und Last zum Kreuz. Auch heute, wenn wir hier wieder tolle Mitarbeiter haben, die absolut vertrauenswürdig sind, wo man einfach mal Dinge unters Kreuz bringen kann. Bring es unters Kreuz. Und wenn du es heute nicht machst, wenn du den Eindruck hast, dass irgendwie, hier sind so viele Leute und so, nicht? Aber es gibt immer diese Möglichkeit, dass man sich vielleicht auch privat trifft und so. Ne? Ob da jetzt ein großes Kreuz an der Wand dabei ist oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und das Kreuz gehen kann man auch im geistlichen Sinne. So, wir beten miteinander, wir gehen jetzt sozusagen im geistlichen Sinne miteinander unters Kreuz. Aber bitte, bring es unters Kreuz. Dort findet die Seele Ruhe. Unter dem Kreuz. Der weitere Schritt, jawohl, so ist es. Ich bin bereit und übernehme Verantwortung. Das ist mal das eine. Und das andere, was aber dazugehört, ist, ich hadere nicht. Ich akzeptiere das. Mal gucken. Ich hadere nicht. Ich übernehme Verantwortung und hadere nicht. Und dann überlege, wie du Dinge ändern und vielleicht auch wieder gut machen kannst oder wieder in Ordnung bringen kannst. Auch das gehört dazu. Das ist manchmal so die größte Überwindung, denke ich. Denn dann muss ich ja sozusagen dieses Eingeständnis auch irgendwie konkret werden lassen. Aber es gehört dazu. Es liegt Segen da drauf. Und auch hier merken wir dann und wirst du in deinem Leben merken, dass Heilung geschieht und Veränderung geschieht und dass am Ende des Tages Segen da drauf liegt. Ja, soweit. Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, doch ich glaube, jetzt können wir es wissen. Wer es fassen kann, der fasse es. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Metanoia, zur Umkehr leitet, zum Umdenken und um Handeln. Gott segne euch. Amen.